im Ballbesitz sind wir in eine Dreierkette abgekippt mit dem asymmetrischen Linksverteidiger und dem breitziehenden linken Zehner.
Das ist alles bla bla bla, ist das doch.
Die Trainer in der Bundesliga sind nicht die Mülleimer von allen Menschen hier.
From Coach to Coach, der Fußballtrainer-Podcast.
Heute geht's nach Argentinien, in das Land der Weltmeister. Von Maradona, Messi, aber auch von großartigen Trainern und einer unglaublichen Fußballkultur. Und dazu habe ich mir heute gleich zwei Gäste eingeladen, die unterschiedlichen Background haben, aber eine Vorliebe, nämlich die für den argentinischen Fußball. Zum einen Oliver Krause, derzeit U19-Trainer beim HSV, zuvor auch bei Schalke 04 und Bielefeld gewesen zum Beispiel, war während seiner Studienzeit in Argentinien, hat dort auch Einblicke in die Ausbildung, Akademien und generell in den argentinischen Fußball erlangt. Und zum anderen Andreas Geipel, Filmemacher, aber mindestens so gern auch Fußballliebhaber, hat, Fun Fact, auch über 15 Jahre die Marktwerte für die argentinische Liga bei transfermarkt.de gemacht und Filme über die argentinischen Fanszenen und, ist richtig tief drin. Und ich freue mich, dass die beiden heute bei mir sind, während wir über diese Fußballnation Argentinien sprechen, nachdem wir ja schon über Ghana gesprochen haben, über Spanien, mit Thomas Predaric über gefühlt alles, was irgendwie über Indien, Usbekistan und so angeht, also wirklich einen großen Exkurs gemacht haben, heute Südamerika. Und Südamerika ist nicht Südamerika, Argentinien steht erstmal für sich. Und ja, bevor wir jetzt hier tiefer reingehen, müssen wir vorab eine Grundsatzfrage klären. Ihr beiden, Team Boca oder Team River?
Ich gehe zu Boca.
River.
Oh, okay. Also Andi zu den Arbeitern und Olli zu den Millionarios. Ja, das ist ja, ich habe mir gestern noch mal eine Doku angeguckt zu diesem Derby. Man kennt es ja durch verschiedene Filme, durch Beiträge in der Elf Freunde und da wird ja viel transportiert. Das große Duell, worüber auch wir auch noch mal später zu sprechen kommen. Aber ich habe mir noch eine zweite Doku angeguckt, die mich gestern noch mal richtig angefixt hat. Und das war über Potrero, den Straßenfußball. Wo in Slums sich dann die Argentinos darüber Geld verdient haben, wo Wetten abgeschlossen wurden auf die Teams, wo es einfach knüppeldick zuging, wo die sich geschlagen haben, getreten haben, beleidigt haben. Also da war wirklich gefühlt alles dabei. Ich glaube, und da habe ich schon gemerkt, es gibt einfach viele Gründe, sich in den argentinischen Fußball zu verlieben. Aber was war bei euch so gerade? Fangen wir gerne mal mit dir an, Olli, der Moment, wo du dich in dieses Land, in diesen Fußball, der ja sehr, sehr identitätsstiftend ist, verliebt hast.
Ich glaube, sehr prägnant war vor allem, Andreas wird das bestätigen, als ich die Fahrt der Fans zum Stadion gesehen habe, was für mich schon mal so ein Erlebnis an sich ist. Die Argentinier fahren ja gerne mit dem Colectivo, mit dem Bus. Und wenn du dann siehst, dass so gefühlt 25 Kollektivos hintereinander mit Fans. Irgendwie aus jedem Fenster guckt einer, auf dem Dach sind sie am Tanzen und hinten hängen sie sich noch an den anderen Kollektiven. Also Wahnsinn, was alleine so am Spieltag in Buenos Aires abgeht. Natürlich hast du dann auch an einem Tag, beziehungsweise an einem Wochenende wahrscheinlich bis zu 15 Spiele mit verschiedenen Fanlagern und das war für mich vor allem prägnant, weil ich irgendwie sehen konnte, dass es Mannschaften gibt, von denen ich vorher sehr wenig gehört habe oder gar nicht gehört habe, die einfach so viel Fans mitbringen. Weil klar, als Europäer denkt man immer an Boca River, aber das fand ich total klasse, dass es auch noch so diese Viertel-Fankultur gibt. Also du kommst aus einem bestimmten Viertel und dann bist du einfach San Lorenzo-Fan oder Huracan und wie wahrscheinlich auch deine ganze Familie da.
Dann packt es sich einfach emotional. Wie war es bei dir, Andi?
Das kann ich bestätigen. Und das waren aber auch noch ein bisschen andere Zeiten, also die jetzt Olli gerade angesprochen hat. Damals gab es ja noch auch die Auswärtsfans und da war ja dieser Trubel in der Stadt und dieses Vamos a la Cancha, also wir gehen ins Stadion, war ja nochmal anders. Du hast ja seit irgendwie über 10 Jahren jetzt auch keine Auswärtsfans mehr bei manchen ausgewählten wenigen Spielen oder mal Copa Argentina. Das kann das mal sein, aber in der Regel hast du das nicht mehr. Aber das ist schon, das ist total, also als Europäer oder als Deutscher, das hast du noch nicht gesehen, ne? Also da ins Stadion zu gehen, das ist einmalig. Ich glaube, das ist auch das wirklich geilste Fußballerlebnis, das du haben kannst, wenn du da mal mitgehst, ne? Mit denen, also diese ganze, das Vorglühen, diese Previa, wie es da genannt wird. und halt einmal komplett dieses Stadionerlebnis mitmachst, dann bist du angefixt. So, danach, da Fußball ist jetzt, ja, Bundesliga guckt, dann ne, ist die argentinische Liga ist so die erste, so eher der zweiten Liga näher, der zweiten Bundesliga. Aber du gehst jetzt nicht wegen Fußball da wirklich hin, sondern eher wegen dieser Stimmung und wegen diesem Fanatismus, wegen dieser Leidenschaft. Und ja, da bist du sofort drin und dann verliebst du dich in einen gewissen Verein. Bei Olli ist es ja Huracán, bei mir ist es Quilmes und so hat jeder so ein bisschen seinen Club in Argentinien und ja, das ist dann so eine heiße Liebe, wird es relativ schnell.
Apropos Quilmes, damit kennst du dich auch sehr, sehr gut aus, weil du auch einen Film gedreht hast über die Fanszene in Quilmes und du hast ja eben schon so ein bisschen angeteasert, die Stadionatmosphäre, diese Emotionalität, dieses, ja, es ist ja schon eine Durchgeknalltheit in manchen Teilen auch. Das ist nochmal was ganz anderes, während wir ja hier in Europa darüber reden, oh, in Deutschland haben wir echt eine coole Fanszene, weil stimmgewaltig, vor allem wenn es läuft, bei manchen Vereinen, leidgeprägte Vereine gibt es auch Fanszenen, die auch beim 0-3 noch mitmachen. Im Vergleich zu England, wo gefühlt ja, es nur Spielersongs gibt, wenn ein Tor fällt oder so und sonst Ruhe ist. Aber Argentinien ist nochmal anders. Erzähl uns gerne mal so ein bisschen aus deiner Arbeit, aus deiner Erfahrung, auch gerade Quilmes, aber generell, was diese Fankultur so besonders macht.
Ja, das kann ich wirklich auf alle Clubs echt ausdehnen. Also wir haben es jetzt am Beispiel Quilmes gemacht. Aber letztendlich, du hast immer der Argentinier ist immer der gleiche. Ob er dann irgendwie blau, gelb, rot unterstützt, spielt eigentlich keine Rolle. Und im Stadion ist das eigentlich so, da ist 90 Minuten Support oder eigentlich über 100 Minuten, weil in der Halbzeit wird auch Vollgas gegeben. So, da werden dann ein paar Leute geschickt, die so ein paar Drinks holen und die Kapelle, die ballert die ganze Zeit durch und es wird im Grunde auch nicht gepfiffen. Oder die eigene Mannschaft, das kann mal irgendwie nach Spielschluss, wenn mal in so eine Niederlagenserie, dann können die sich da mal was anhören oder wird dann auch mal im Platz gestürmt oder die Kabine erobert oder irgendwie den Spielern aufgelauert oder sowas danach. Das kann schon mal passieren. Aber während der 90 Minuten, während des Spiels, ist bedingungsloser Support und ohrenbetäubend. Also wenn da, sagen wir mal, 30.000 im Stadion sind, dann schreien da auch 30.000 und das ist der Wahnsinn. Du hast halt auch keine, sagen wir mal, Beschallung von außen, also keine Lieder oder sowas. Das ist eher noch so, wenn ihr, ich weiß gar nicht, wie alt du bist, Dominik, ehrlich gesagt, aber vielleicht kann sich Olli
28.
So, ja, okay, dann weißt du das nicht mehr, aber ich bin so Kind der 80er und da war das, also ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dieser Zeit, weil da war ja auch noch nicht so, du hast noch keine Halbzeitshows gehabt, da war nicht so viel Show einfach um alles so in den Pausen. Und da hast du das halt auch noch in Argentinien, dass quasi der Fanszene Raum, Platz und Zeit gegeben wird. Und das macht halt einfach sehr viel dieser Fußballkultur da unten aus. Dieses total Eintauchen in dieses Spiel als Fan. So, und dann, es geht ja dann nicht nur darum, aus Fansicht, okay, wie spielen wir heute, sondern wie schaffen wir es als Fanszene, zu performen, also schaffen wir es, hier 90 Minuten lang Vollgas zu geben, sind wir lauter als die andere Kurve. So, und selbst, ich kann mich an einer, das kann ich mal kurz eine Anekdote erzählen, in der Saison, als Quilmes abgestiegen ist in die zweite Liga, hatten die ein Auswärtsspiel gegen Racing, da sind wir dann hingefahren und das war ein gefühltes 8-0. Ich glaube, es ging 4-0 aus oder so. Und danach, ich glaube, wir waren noch eine Stunde in dem Stadion. Es waren so 5000 Leute aus Quilmes. Das ist auch nicht weit, ne? Avellaneda und Quilmes, da fährst du nur irgendwie 15 Minuten. Und da wurde durchgesungen. Und zwar alle. So, und die Securities, die Polizei, die hat sich gar nicht getraut. Eigentlich musst du nach dem Spiel. Die Auswärtsfans müssen als erstes gehen. Und solange die Auswärtsfans nicht gehen, dürfen die Heimfans auch nicht gehen. So. Und aber da war so eine. Die haben halt auch gewusst in dem Moment, die Polizei, so okay, die haben richtig auf die Fresse gekriegt, aber die supporten hier zu 1000% gerade nach Spielschluss und da haben die sich halt auch selbst so ein bisschen gefeiert. So. Und das ist wichtig, das ist Identität und das macht dann halt auch irgendwie dieses Fan-Dasein aus. Also nicht nur das Sportliche, weil ja, du hast eine hohe Spielerfluktuation, ne, gerade in Argentinien, aber diese Fankultur, die bleibt und die beweist sich quasi von Spieltag zu Spieltag aufs Neue.
Das ist ja gefühlt dann wie so ein wie so ein eigenes Spiel, was dann nicht auf dem Platz, sondern auf den Rängen dann ist. Ne? Also du willst dich dann ja auch beweisen gegenüber den anderen Fans, ne, den anderen Heimfans. Du sagst es, aufgrund von Gewaltausschreitungen gibt es keine Auswärtsfans normalerweise seit etlichen Jahren. Oliver, wie war es bei dir? Was ist so dein krassester Fan-Moment gewesen im Stadion oder drumherum, der dir so, wenn du jetzt zurückdenkst, als erstes auch in den Kopf zurückkommt?
Ja, selbstverständlich das erste Derby, ne? Also das erste Superklassiko. Also mit dem ganzen Tamtam drumherum, ich meine, man hört vorher so oder man nimmt so Sprüche auf, ne? Fußball ist in Südamerika eine Religion. Wenn du dann dort vor Ort bist, dann fühlst du das. Du verstehst es, dass es wirklich darum geht. Und ich war so beeindruckt, also so viele Sachen sind da auf mich beim ersten Mal eingeprasselt. Ne? Also erstmal so der Weg zum Stadion an sich, wie kommst du an ein Ticket? Ne? Das war damals auch nochmal so ein lustiges Ding. Und also es war quasi nicht möglich für mich jetzt als Europäer über den normalen Weg Tickets halt zu bekommen, dass du das jetzt im Hostel kaufst oder weil das alles überteuert und so ist. Ne? Aber ich sag mal, alleine das Abenteuer, so sich mit einem Schwarzmarkthändler anzufreunden, der dich dann ins Stadion begleitet, irgendwie an gefühlt 15 Checkpoints vorbei, die er alle kannte, und dich dann wirklich einführt. Ne? Also der ist mit mir auf die Tribüne gegangen und hat dann gesagt, ja, da solltest du nicht stehen, so, da kommen dann nachher die Barra Bravas, ne? Hier bist du ein bisschen ruhiger und wenn einer dich anspricht, sagst du einfach, du bist ein Europäer und schreibst ein Buch über Fans, dann mögen dich alle und quatschen dich sowieso alle voll. Ne? Und dann, wenn es dann losgeht, das, was Andreas auch schon erwähnt hatte, es geht halt 2 Stunden viel vorher los. Also du bist schon im angestrengten Modus, wenn da ist, weil du gefühlt schon so einiges erlebt hast. Aber was dann wirklich abgeht von Stimmung, von Leidenschaft, und ich glaube, das Superklassiko war sehr prägend für mich, aber auch das Länderspiel Argentinien-Brasilien durfte ich mir mal anschauen. Und das war halt dann in Rosario, Andrés Tinto Stadion, Rosario Central. Maradona war Trainer. Ja, und das war wirklich, dass du das Gefühl hattest, ich habe noch nie Leidenschaft im Fußballstadion erlebt. Weil das hat alles nochmal getoppt, was du in deinem Leben erlebt hast. Und ich bin fußballverrückt und habe auch gerne mich mit Ultras als Jugendlicher auseinandergesetzt und mir solche Sachen da auch gerne mal angeschaut. Aber das war wirklich, wirklich berauschend, wenn man so will. Ne?
Nochmal auf einem anderen Level. Ja, man muss ja dazu sagen, ihr beiden, als meine Gäste hier bei From Coach to Coach, ihr kanntet euch ja schon vor dieser Aufnahme. Ihr teilt diese Fußballleidenschaft für Argentinien, aber ihr habt euch tatsächlich nicht in Argentinien kennengelernt, obwohl ihr in derselben Kneipe ein- und ausgegangen seid. Das müsst ihr mal erzählen, die Kneipe mit der roten Tür.
Ich kann mal das Intro machen. Also ich habe 3 Jahre in Buenos Aires gelebt, im Stadtteil San Telmo. Und gute Freunde, also meine Best Buddies da, die hatten eine Kneipe, das war die Puerta Roja, die rote Tür. Und wir wissen es nicht, Olli, ne? Also du warst, wie lange warst du da? 8 Monate, 6, ein Jahr? Wie lange
war das? Ja, ich war schon über ein Jahr, aber hab halt auch in San Telmo gelebt, ne? Und es war halt ein schöner Treffpunkt des Viertels zur abendlichen Stunde. Auch total pur, ne? Also eine Kneipe, also rote Tür war Programm und dann stand da einfach nur ein Billardtisch und ich glaube sonst nichts. Aber das hatte Charme.
Die die Besitzer von dem Laden, das waren halt auch, weißt du, so Leute, die haben halt auch immer Vollgas gegeben, so, ne? Und dann auf der Bar getanzt irgendwann mal und hatten so ein Special Drink, Chili Bomb, hieß das? Das war so ein,
ja, ich erinnere
mich. Da so ein Wodka-Speed-Schuss, der mega, mega scharf war. Und das war halt zu seiner Zeit, war der Laden, er hat gepumpt ohne Ende, so, ne? Und aber halt, das waren die besten Partys, so. Also wenn man so Bars mag, ist jetzt kein Club oder so, ne? Aber für eine Bar war das mega cool. Und da hat sich alles so gemischt. Da waren Touris, da waren Leute, also Einheimische, da hat sich alles so vermischt. Und wahrscheinlich waren wir bestimmt mal irgendwie zusammen an der Bar, aber haben das irgendwie nicht gecheckt oder so. Und wir haben uns dann Jahre später auf Schalke, haben wir uns dann erst kennengelernt und dann diese gemeinsame Argentinien-Story. Ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind.
Ja, es war ganz lustig. Ich kann mich noch ganz gut erinnern. Der Andreas war halt in einem nebenan. Und ich glaube, das war alles im Zuge der Planung für die Schalke-Doku. Und ja, ein Arbeitskollege damals, der Jakob Fimpel, der jetzige U23-Trainer, der hat auch einen sehr großen Bezug zu Argentinien. Und dann plötzlich bin ich im Büro und höre die beiden halt Spanisch reden. Ne? Aber mit so einem, ja, mit so einem schon sehr deutlichen argentinischen Akzent. Ja, und dann ging es dann los. Dann war ich natürlich neugierig, bin rüber, guck mal, was hier los, ne? Und dann kam man halt so ins Gespräch. Ja, ich war in Argentinien. Ja, ich auch. Ah, wo hast du geboren? San Telmo. Ah, ich auch. Und ah, gab so eine Kneipe, da bin ich abends oft dahin gegangen. Vielleicht kennst du die. Ach, wie? Da war ich jeden Tag. Ne? Und dann Gespräch. Und ja, seitdem ist der Kontakt geblieben. Und in regelmäßigen Abständen tauschen wir uns immer noch gerne aus, vor allem über den argentinischen Fußball.
Ja, spannend. Und vor allem, das ist ja auch so vielschichtig. Also wir werden im Laufe dieser Podcast-Aufnahme vor allem auch darüber reden, was für große argentinische Trainer es gab und gibt. Wir werden über Menotti, über Bilardo reden, die ich jetzt in der Recherche erstmal, also Menotti habe ich schon mal vorher gehört, sonst wäre es auch shame on me. Aber Bilardo war mir wirklich sehr neu. So, aber wenn man mal überlegt, weil ich hatte jetzt in der vorherigen Podcast-Aufnahme zum Thema Spanien schon das Thema. Wir in Deutschland haben ja schon so das Denken, oh, wir haben die größten Trainer irgendwie der Welt, jetzt so mit Klopp, Tuchel, Nagelsmann und so. Spanien mit Alonso, mit Arteta, mit Guardiola, mit Unai Emery, ja, steht dem nichts nach. Aber wenn man mal überlegt, auch europäische Vereinsfußball, auch geprägt zum Beispiel durch einen Diego Simeone, also gerade was das Thema Abwehrpressing angeht, glaube ich, haben sich sehr, sehr viele Mannschaften im letzten Jahrzehnt viel davon abgeguckt, aber auch im Umschaltfußball. Wir haben Mauricio Pochettino, der bei Tottenham war und bei Chelsea, und auch andere Trainer, also da steckt sehr, sehr viel drin. Ich würde aber gerne, um da ein bisschen auch ein Verständnis dann später dafür zu haben, mehr noch vorher auf diesen argentinischen Fußball eingehen. A, auf die argentinische Liga, B, aber auch auf diesen Straßenfußball, dieses Bolzen auf dem Beton. Und das ist ja schon was, was sinnbildlich dafür steht, gerade wenn wir darüber sprechen, im jungen Alter, aber auch im älteren Alter. Und ich habe es ja schon angesprochen, diese Potrero, dieses Kicken, ich weiß gar nicht, ist es 5 gegen 5, ist es 4 gegen 4, machen die es immer untereinander aus. Ihr wart sicherlich ja auch auf ein paar Potrero-Spielen, die eigene Mannschaften haben, zum Beispiel Sub-21 hatte ich erfahren, der Doku ist da so die beste Mannschaft. Die Jungs kommen aus aus armen Gebieten, verdienen sich ihr Geld teilweise nur darüber, sind halt keine Spieler der ersten argentinischen Liga, aber verdienen sich ihr Geld dann darüber für ihre Familien. Das ist ja schon was höchst Spannendes, was Besonderes.
Ja, also ich habe jetzt Potrero nicht um Kohle gespielt, aber ich habe schon mich ja regelmäßig, als ich dort war, auch mit Leuten getroffen, um halt Fußball zu spielen. Und ja, hat halt von Anfang an seinen Charme. Ne? Du spielst meistens unter einer Autobahnbrücke. Mhm. Wie du schon sagtest, auf Beton, ob es dann 4 gegen 4, 5 gegen 5 oder 6 gegen 6, das regelt man dann am sogenannten Spieltag. Auch die Charaktere, mit denen, gegen die du spielst, das ist total spannend, ne? Wenn du dann quasi, jeder Gegenspieler hat dann irgendwie sein Vereinstattoo fett auf die Wade tätowiert. Ne? Es geht richtig zur Sache und ja, aber auch so, was technische Skills angeht, da war ich echt bei manchen der überrascht. Also ich dachte, ja, du musst doch irgendwie mal als Profi gekickt haben oder so. Ne? Also du hast da wirklich noch diese Leute, die dann sagen, nö, ich habe teilweise gar nicht im Verein gespielt, aber die haben es einfach drauf. Ne? Und das ist halt das, ich sag mal so, gepaart mit dieser Härte des Betons, Härte der Zweikampfführung. Ne? Weil ich glaube, so Zweikampfführung an sich versteht der Argentinier auch noch mal anders als der Europäer. Und ja, dementsprechend geht es da schon gut zur Sache. Ne? Und ja, je höher die Qualität, desto öfter hast du dann natürlich auch Gruppen, die dann um Geld spielen. Ne? Und wie schon gesagt, es ist halt in einem sehr armen Land auch eine Möglichkeit, sich ein Taschengeld dazu zu verdienen und gar nicht so ähnlich, wenn man da auch mitbekommt, was für Summen dann gespielt wird.
Ja, gerade ja jetzt auch, ne, in der Wirtschaftskrise, die jetzt natürlich nicht erst seit diesem Jahr ist, sondern schon seit Jahren anhält, umso mehr. Ich glaube, darum ging es auch in der ARD-Doku nochmal zugespitzt, da, dass gerade da der Fußball einfach so ein riesiger Faktor ist, auch auf einem niedrigschwelligen Niveau, aber ganz wichtig halt, um die Familien weiter durchfinanzieren zu können für die wirklich guten Spieler. Und ich weiß gar nicht mehr, wie er in der Doku hieß, aber der war einer der Besten und der hat da mit Sub 21 gefühlt alles gewonnen. Also ist ja schon was Besonderes auch, gerade wenn wir darüber reden, du sagst es, was sie technisch teilweise drauf haben, aber auch von ihrem Bewegungsablauf ist das ja auch was, wo man dann wieder denkt, okay, Thema Bolzplatz, Deutschland, das ist so das Gegenteil irgendwie davon, weil es leider ausgestorben ist oder immer mehr am Aussterben ist und irgendwie keine Gegenentwicklung gibt. Und da ist es halt der Bolzplatz, der am Ende, ja, darüber entscheidet, ob ich mir noch dann für meine Familie das Essen für den nächsten Tag auch bezahlen kann oder eben nicht. Wie hast du es erlebt, Andi?
Also nochmal zu diesen Bolzplätzen. Also es ist eigentlich klassischerweise Cancha Cinco, also 5 gegen 5. Aber ne, je nachdem, was für ein Format, Turnier oder wie viel du bist, kann das auch mal 4 oder wie Olli schon sagte, 4 oder 6 sein. Was krass ist, die Dinger sind ja 24-7 auf, so, ne? Die machen ja gar nicht zu. Das heißt, und wenn du jetzt da nachts vorbeigehst, 4 Uhr nachts, alle Plätze voll. Also ist egal, wann du da vorbeigehst, die Dinger sind ausgebucht. So, ne? Dann hast du Turniere, zum Beispiel die Gastro-Leute, die haben ihre Spieltage dann, die spielen nachts von 2 bis 6, so, weil die halt arbeiten, so in der Küche oder der Bar oder wie auch immer, dann Feierabend und dann gehen die kicken. Und das ist so krass in dieser Kultur drin und dadurch, dass das halt alles so eng ist, so also die Spielform, du hast ja ständig dieses 1 gegen 1, ständig Zweikampf und Olli, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber nach dem Spiel, du gehst halt mega ramponiert da raus, so, ne, und der Argentiner, der flext dich halt auch weg, ne, ohne Ende, so, ne, das ist scheißegal und gerade, wenn es dann um was geht, so, wenn du mal, ich habe ein Finale mal gespielt, so, und, oh, kein besonderes Turnier, ne, aber es ist ja dann egal, ne? Aber es geht ja dann um, willst ja dann gewinnen. Und ich glaube, wir waren da auch so 2 Deutsche und danach haben sie gesagt, ey, wir spielen das nicht mehr so. Ne? Also, dass du nicht direkt ins Krankenhaus gegangen bist, hat eigentlich noch gefehlt. Aber die hauen dich halt richtig. Wir haben jetzt kürzlich wieder drüber gesprochen, Olli, ne? So Ball abschirmen und so, ne? Keine ja. Gute Idee eigentlich. Also, das musst du dir aneignen. Ne? Da musst du dir wirklich richtig dickes Fell. Also übernimm gerne mal, weil das ist ein schönes Thema eigentlich.
Ja, das, was ich jetzt so sage, so als Trainer, wie ich es gerne hätte, wie ein Spieler so verteidigt, ne? Also damit können die halt überhaupt nichts anfangen. Weil ich finde schon cool, wenn ein Abwehrspieler ja so einen Körper reinschiebt und den Ball halt auch gewinnt und behält vor allem. Ja, und das dann vielleicht irgendwie spielerisch löst. Ja, für einen Argentinier, da gibt es nichts mit Ablaufen. Also für den ist ein guter Zweikampf, wenn du wirklich an der Außenlinie irgendwie lang dribbelst und der dich komplett da wahrscheinlich noch mit einem Salto wegflext, den Ball irgendwie schon spielt, ne? Aber ob der Ball dann über die Tribüne geht oder so. Also je weiter und je höher, desto mehr Jubel war irgendwie nach dem Zweikampf. So kam dir das vor. Insofern ja, haben die da schon eine andere Art und Weise, in die Zweikämpfe reinzugehen. Ich war auch überrascht, wie wenig, also es gibt schon auch mal Theater untereinander, ne? wie es überall auf der Welt, wenn man, ich sag mal, im Kleinfeld irgendwie, vor allem wenn man um was zockt, aber ja, da gibt man sich auch nicht die Blöße irgendwie da groß auszurasten. Ne? Also du hast eher das Gefühl, ja, je härter der eine angegangen wird, desto mehr ignoriert dieser den so nach dem Motto, da gehe ich überhaupt nicht drauf ein. Ne? Also die hatten dann auch eine Art und Weise, dass das trotzdem hart ist, aber irgendwie funktioniert, ohne jedes Mal in eine gefühlte Schlägerei irgendwie auszuarten. Ne? Weil wenn du es jetzt nur als Beobachter, vor allem als Europäer beobachtest, denkst du so, ja, das dauert jetzt vielleicht noch so 3 Minuten und dann eskaliert das hier komplett. Aber nee, das ist einfach so die Art und Weise des Zockens dort.
Das ist die Gangart letztendlich, ne? Ja, das ist ja das Spannende, ne? Du denkst dann auch, ich dachte auch in den ersten Szenen, die ich ja gesehen habe, ja, das, in Deutschland wird das wahrscheinlich so jetzt eine Massenschlägerei, wenn man schon mal auf so einem Provokationslevel ist, dann am Ende ausarten. Aber da weiß dann wissen die meisten, sich zu benehmen. Also wahrscheinlich gibt es dort auch mal Massenschlägereien. Ich sag mal nicht, dass sie jetzt Kinder von Unschuld sind. Aber das Spannende ist ja letztendlich so Thema Zweikampfhärte, Thema Emotionalität und ist auch ein bisschen die Brücke auch zum Liga-Fußball. Ne? Wenn wir auch über dieses Derby reden, Boca gegen Junior, aber auch andere Duelle, was für eine Emotionalität dann von den Rängen auf den Platz kommen. Olli, für dich als Trainer ist ja oft auch so ein, glaube ich, auch in der Trainerlizenz ist oft ein Thema, Emotionsregulation als Trainer in deinem Coaching, dass du nicht aus deinem Coaching rausfällst, weil du deine Emotionen da nicht im Griff hast, sondern das immer wieder unter Kontrolle hast und dir bewusst bist über deine Emotionen, über deine Gedanken, über deine Eingriffe aufs Spiel. Als du das alles gesehen hast und dieses Thema Emotionalität dich da auch gepackt hat, hast du dir auch gedacht, wie das für die Trainer da sein muss? Also kannst du da klaren Kopf behalten oder bist du da mitten drin, auch in diesem Loco-Spiel?
Also ich denke, du eignest dir natürlich dann auch irgendwie so ein dickes Fell an, wenn du jahrelang irgendwie Trainer bist in Argentinien. Man muss sich natürlich auch bewusst machen, wenn wir jetzt über das Coaching reden, also weder die Spieler noch irgendeiner, wahrscheinlich nicht mal der Nebenmann des Trainers auf der Bank, versteht sein eigenes Wort. Ne? Also das ist ja so eine Frequenz dort. Deswegen, selbst wenn du ausrastest, sag ich mal so, als Trainer oder einen voll emotionalen, auf einem voll emotionalen Level bist, dann musst du sowieso mit dir ausmachen. Ich weiß jetzt gar nicht, es gab so ein Spiel, das war wahrscheinlich jetzt auch schon wieder 5, 6 Jahre her, wo auch sogar, ich weiß nicht mehr, wer es war, vielleicht weißt du es, Andreas, der Trainer, der da auch so nach einer Schiedsrichterentscheidung einfach mal sein Hemd zerrissen hat.
Naja, wie war's?
Dann geht er oben ohne da irgendwie in den Kabinentrag, ne? Und du denkst einfach, was ist das denn? Also, das ist eine Szene, die haben die so beiläufig gezeigt. Aber wenn du jetzt mal so diese Dimension dir vorstellst, ein Bundesliga oder auch nur ein Regionalliga oder wer auch immer, ne? Ein Trainer könnte anfangen, so sein Hemd zu zerreißen und dann mit so einem voll trainierten, voll tätowierten Oberkörper da in die Kabine geht, ne? Und, ja, also, das ist schon Sachen, ja, die dort vorkommen. Aber klar, also der Argentinier, der kann nicht aus seiner Haut. So, das ist nun mal, wo wir jetzt nicht irgendwie alles pauschalisieren, aber es ist nun mal mehr Emotionalität im Sport und das macht sich auch auf die Trainer bemerkbar. Ne? Und dann gibt es aber trotzdem Leute, die natürlich vielleicht ein bisschen mehr Ruhe ausstrahlen, weil sie Charakter nicht so sind. Ja, und dann hast du halt die Chobos, ne? Die Diego Simeone, die dann von Anpfiff bis zum Abpfiff auf 180 sind und dadurch aber auch nochmal Intensität und Emotionalität auch gewünscht in das Spiel bringen.
Ja, das Spannende ist ja dann auch in der Liga, wenn wir jetzt weg von der Emotionalität gehen, sondern hin auch zu dieser Qualität, die ja auch da ist, ne? Also ich glaube, Bayer Leverkusen war es, die ja schon ganz früh in den Nullerjahren angefangen haben, den südamerikanischen Raum zu scouten, argentinische Spieler zu transferieren, mittlerweile gang und gäbe, aber was für spannende Talente eben auch dabei sind, die mittlerweile keine Talente sind mehr, sondern in Europa Weltstars wie Alexis McAllister, bei Bayer Leverkusen Doublesieger geworden, Ezequiel Palacios. Wir haben jetzt bei Real Madrid mit dem 18-jährigen Franco Mastantuono ein unfassbar spannendes Talent. Also das ist ja auch eine Talente-Pipeline, die immer wieder von Argentinien nach Europa. Und du hast vorhin ja schon angesprochen, Andi, du kennst dich auch sehr, sehr gut aus, weil du die Marktwerte für Transfermarkt.de lange gemacht hast. Da ist unheimlich viel Fluktuation in diesem Spielermarkt drin in Argentinien. Was ist so der Hauptgrund? Weil die dann schnell nach Europa wechseln oder weil die innerhalb von Argentinien bzw. Südamerika oft hin und her wechseln?
Ja, das ist schon so, dass dann ja gut, du hast ja die MLS, was ja, glaube ich, Stand jetzt, glaube ich, der größte Abnehmer ist für, sagen wir mal so, vielleicht nicht wie das alleroberste Regal, diese Mastantuonos oder Echeverri, aber die MLS kauft massiv ein, Mexiko auch, Brasilien auch und Europa halt. Oder ist auch die ganzen Scheichclubs und eigentlich, es ist ja irgendwie seit so 5, 6 Jahren so, dass wenn du einen Spieler hast, der ein Halbjahr gut spielt, der 19 ist oder so, dann ist der weg. Wenn er jetzt nicht irgendwie bei Boca oder River einen guten Vertrag hat, wie jetzt sagen wir mal Julian Alvarez oder so, das, weißt du, wenn du River Plate als eine Top-3-Mannschaften, sagen wir mal, in Lateinamerika, die können so einen Spieler vielleicht noch ein bisschen halten. Danach solche Mannschaften wie, weiß ich nicht, Vélez, San Lorenzo, Independiente, die können das schon nicht mehr, obwohl das auch große Clubs sind. Das sind halt einfach ganz andere Zahlen, um die es da geht. Und die Clubs, die sind auch alle verschuldet, so, ne? Das ist, die müssen ausbilden, die müssen verkaufen, das ist das Geschäftsmodell. Und dementsprechend musst du halt immer mal wieder deine Krone, deine Tafel Silber veräußern. Anders lässt sich das einfach nicht finanzieren. So, das ist ganz einfach. Und wenn man mal anguckt, Dortmund zum Beispiel, die haben ja auch damals Ballerdi geholt. Ich glaube, der hatte 4 Spiele oder so. Um die 15 Millionen gezahlt oder sowas. Und da siehst du ja, du musst heutzutage, also nicht, dass das jetzt immer so wäre, so, ne? Aber wenn du in diesen, mit dieser europäischen oder globalen Konkurrenz um die Top-Talente, da musst du einfach schnell sein. So auch in Mastantuno, der wurde ja auch 2 Jahre lang gescoutet, bevor der jetzt zu Real Madrid gegangen ist. So, aber Real Madrid war ja schon ganz, also da war der 15, 16, da waren die schon in Gesprächen mit denen. Wenn du das nicht machst, und das machen ja viele deutsche Mannschaften nicht, auch Bayer Leverkusen, die eher zwar in Deutschland vielleicht dahin gehen, die Nummer eins sind, aber wenn du jetzt auch schaust, woher kamen die Argentinier jetzt mal unabhängig von Palacios, der damals aber auch schon Nationalspieler war, jetzt in Echeverri oder Enzo Fernández, die kamen ja nicht aus Argentinien, ne? Die waren ja schon in Europa oder jetzt bei Enzo Fernández bei einem Scheichklub. Selbst da, du wirst sehen, die Europäer, die sind uns Deutschen, also unsere Nachbarn sind uns da einfach ein, zwei Schritte voraus. Und wenn du gehst du U23 da oder zu Inferiores, also zu den Jugendspielen, und dann hast du immer, sind immer 20 plus Scouts da. Aber ein deutscher Scout ist da nicht. So, du hast die Engländer, du hast die Spanier, die Italiener, vielleicht ein Franzosen auch nicht so wirklich. Aber die Spanier, die Italiener, die Engländer sind auf alle Fälle da. Und danach, ja, gibt es schon ein krasses Gefälle. So. Und da sind wir einfach trotz, sagen wir mal, der Bemühungen von Bayer Leverkusen oder so, oder hier und da mal der einen oder anderen Mannschaft, sind wir einfach Lichtjahre von entfernt.
Unterrepräsentiert letztendlich. Mich würde noch mal interessieren, dieses Thema Marktwerte. Wie hast du das dann gemacht? Also da musst du ja gefühlt pro Wochenende 5 Spieler aus der ersten Liga sehen, um da dann das bewerten zu können. Hast du da viel mit Trainern auch gesprochen dort? Wie lief das ab?
Es war ja ein langer Zeitraum. Ich habe angefangen 2008. Damals haben wir das zu zweit gemacht. Und ich hatte früher auch so einen Blog mit dem. Wir waren so 4 Autoren. Wir haben über argentinischen Fußball auf Deutsch geschrieben. Und damals habe ich noch in Buenos Aires gelebt. Und ich sag mal so, 5 Spiele ist kein Problem. Also wenn du, jetzt bin ich so Familienvater, jetzt ist es auch nicht mehr ganz so einfach, sage ich jetzt mal, die ganze Zeit Fußball zu gucken. Aber damals, ja, nur Fußball geguckt. So, ne? Und du kannst ja hier aus Deutschland auch, da gibt's, also ich benutze Fanatis, heißt das. Dann zahle ich so $10 sind das im Monat, und du kannst alle Spiele gucken, auch Real Life, kannst alles gucken und Shows und alles Mögliche. Und das heißt, du musst natürlich up to date bleiben. So, ne? Du musst die Spieler kennen. Ich sag mal so, jetzt für die Marktwerte, keiner interessiert sich für einen 25 aufwärts Argentinier. Letztendlich, was du kennen musst, ist, wenn einer debütiert, so alles, was so, sagen wir mal, eigentlich schon 23, eigentlich U1, also alles unter 21, da musst du dich auskennen, weil das sind die Marktwerte, die interessant sind. Die anderen, die sind ja für uns, und letztendlich Transfermarkt ist eine deutsche Seite, die wird zwar global genutzt, aber das ist schon europäisch geprägt, und du musst es ja schaffen, diese Werte in einem globalen Kontext zu nehmen. Du kannst, also selbst wenn mein Lieblingsspieler, du musst das immer in dem Kontext sehen, okay, wo spielt der, ne? Also wie viel, sagen wir mal, ein Linksverteidiger, wie viel ist ein Linksverteidiger Stammspieler bei Boca zum Beispiel wert? So jetzt mal grundsätzlich. So, da musst du natürlich gucken, okay, für wie viel verkauft Boca? So, ne? Was sind so die Werte, die da geschaffen werden? Danach natürlich musst du den irgendwie spielerisch einschätzen können. Aber das ist eher nachgelagert. Was ist so seine Karriere bei AFA? War er seit der U15 Nationalspieler? Wie ist er so wie, keine Ahnung, Claudio Echeverri, der Starspieler der U20, der Mastantuno zum Beispiel gar nicht ist. So, ne? Mastantuno sitzt auf der Bank bei der U20. So. Wechselt danach aber für mehr Geld. Also Das ist, man kann das auch so eins zu eins gar nicht so bestimmen. Außerdem ist das so dynamisch, das ganze Geschäft, dass ich habe vorhin das Beispiel von Balerdi gesagt oder Anselmino oder sowas. Da gibt es halt Jungs, die haben eine Handvoll Spiele und wechseln für eine wahnsinnige Summe dann nach Europa. Und solche Werte, die kannst du, also du kannst ja nicht sagen, okay, heute September ist er 20 Millionen wert und irgendwie im nächsten Jahr nur noch irgendwie 3 oder so, weil er doch keiner gekauft hat, so auf die Art. Also ich könnte jetzt eine Stunde darüber reden, also es ist echt schwierig, du bist halt die ganze Zeit mit den anderen Ligen, also mit den Brasilianern, weil die Brasilianer sind schon nochmal übergeordnet, ne? Also ist der stärkere Fußball, sind die krasseren Talente in Anführungsstrichen, oder werden teurer verkauft, und aber diese Werte müssen schon zueinander passen und auch zu den europäischen Ligen. Und deswegen bist du da auch immer im Austausch mit den anderen Marktwert-Admins und du musst halt immer dabei bleiben. So, du musst halt eigentlich diese Top-Talente, die musst du alle kennen. So, und du musst auch so ein bisschen diese ganze Club-Strukturen auch kennen. So, ne? Aber ich mache das ja auch schon seit, dass ich mich damit intensiv beschäftige, seit jetzt 20 Jahren. So, ne? Da tust du dir einfach, und natürlich kennst du dann ein paar Trainer, ein paar Manager, ein paar Spieler, Berater, das ist ja klar. Also ich meine, ich war oft in Argentinien, so, ne, und immer dann zum Fußball, und das war ja immer so mein Hauptding. Und klar, da baust du dir halt ein gewisses Wissen auf, eine Expertise, und letztendlich verliere ich gerade den Faden, merkst du. Aber
Wir
sind ja heute erst wieder Marktwerte rausgekommen. Mittlerweile kommen die ja 4-mal raus. Ich gucke da im Endeffekt jetzt nur noch, es gibt mittlerweile auch einen Admin für Argentinien, ein Argentinier, Scott heißt der. Und mit dem gehe ich immer nur noch die letzten, diese Top 50 Spieler durch, oder die Top 20, U21 und U20, dass die Rankings da so ungefähr stimmen. Aber dass das sind Referenzwerte. Letztendlich. Und das kommt immer auf den Einzelfall an und auf gewisse Hypes. Jetzt weiß ich nicht, Beispiel Cuti, Romero, Lisandro Martinez haben so ein bisschen den Innenverteidiger gehypt in Argentinien. Und zurzeit sind die mega teuer. So. Und aber die Werte im Transfermarkt, die sind nicht in gleichermaßen gestiegen. Also da ist noch so ein gewisses Gefälle. Aber du musst auch nicht jeden Hype mitgehen irgendwie. Es ist eine Referenz und das ist eine ganz nette Spielerei. Ich mag es. Für mich ist das was Persönliches, so Argentina das zu machen. Aber ja, ist aufwendig, aber macht Spaß.
Das glaube ich. Es gibt ja nicht nur spannende Spieler, sondern auch spannende Trainer. Vorhin schon angeteasert. Olli, für dich als Coach, welcher argentinische Trainer hat es dir so am meisten angetan?
Ja, also das ist wahrscheinlich ein Name, der dann auch sehr oft kommt, ne? Aber Marcelo, also man muss schon sagen, Bielsa, wenn man sich da so auch so tiefer mit seiner Vida beschäftigt und auch wie viel Einfluss vor allem er auch auf ehemalige Spieler von sich, auf andere Trainer hatte, aber auch immer noch hat, plus den Fußball, den seine Mannschaften spielen, ne? Also das guckst du dir einfach gerne an. Also Leeds United, zweite Liga damals in England, das war total toll, was für eine Art von Fußball die gespielt haben. Jetzt auch Uruguay, natürlich mal mit einer ganz anderen Qualität, weil es eine Nationalmannschaft ist. Ja, und ich glaube, da kann man sich schon inspirieren lassen, auch so von diesem Eifer, von diesem Arbeitsethos. Ne? Ist ja nicht umsonst El Loco. Ne? Also wie viel der irgendwie sich auch so mit dem Fußball permanent auseinandersetzt und daraus Sachen entwickelt für seine Mannschaften, die dann noch super anzusehen sind. Das ist schon eine Inspiration. Ansonsten aber, ja, gibt es mehrere, mehr bekanntere, unbekanntere, die ich einfach von Anfang an gut fand. Also ich muss sagen, jeden Trainer, den ich auch in Buenos Aires selber kennengelernt habe, und das waren dann teilweise auch von Fußballschulen, also ich war überrascht, wie tief die im Thema Fußball sind, vor allem auch so aus taktischer Sicht, weil klar hat man immer so das Gefühl, die kommen über die Technik und ne, über das Spielerische und über die Individualisten, aber da gibt es schon sehr spannende Trainer. Scaloni, der ist als relativ junger Trainer es schafft, einfach so einen Haufen von Weltstars mit ganz viel Ego, mit Sicherheit, ne, auch irgendwie in eine Richtung zu bekommen, auch sehr inspirierend. Und ich glaube, es sind halt mehr, es ist halt auch so ein Ding in Argentinien, das mir dann auch aufgefallen ist, viele Trainer aus der Region Rosario, also stammen aus der Region Rosario, haben irgendwie so einen Bezug zu den Clubs in und um Rosario. Und das ist wie so eine Familie, ne? Also ich habe auch schon einen Coach kennenlernen dürfen, der ist jetzt gerade für den mexikanischen Verband zuständig, Andres Lechini. Und mit dem habe ich dann Kontakt aufgenommen, auch so über einen Kontakt, der ihn aus dieser Rosario-Bande quasi kennt. Und wie offen, wie hilfsbereit, wie kommunikativ der war mit jemandem bekloppten Deutschen, der ihn da irgendwie anschreibt. Ne? Und bis heute ist der Kontakt da und bis heute auch habe ich ja viele Einladungen von Trainern. Und aber klar, wenn man sich jetzt selber so inspirieren möchte, dann hat man, glaube ich, eine gute Auswahl, auch je nachdem, was dir als Trainer gefällt. Und für mich persönlich war es wirklich besser.
Du hast ja eben angesprochen, so diese Art und Weise seines Spiels hat dich fasziniert. Kannst du dich ein bisschen konkretisieren noch, was genau ihn ausgemacht hat, was dich da auch gepackt hat?
Ja, ich finde einfach, dass er einfach eine tolle Mischung hinbekommt aus einerseits so, ne, so Elemente des Positionsspiels. Die sind total stark in ihren Räumen im Passspiel. Was mir vor allem gefallen hat, so auch die Strategien gegen Gegner, die dann auch ein bisschen höher attackieren, ein bisschen höher pressen wollen. Ne? Also unheimlich selbstbewusste Spielweise, die, ja, ich sag mal, auch sehr nach vorne hin auch ein Stück weit risikobelastet. Ne? Also der hat dann auch wahrscheinlich so ein paar Probleme immer in seinen Mannschaften nach einer langen Zeit, wenn es dann auch so um Defensive geht. Weil gefühlt natürlich so ein lieber ein 4-3 spielt als jetzt ein 1-0. Und viel spannender finde ich aber die Entwicklung innerhalb der Mannschaft. Ne? Also dass, wenn du dann beobachtest, wie Spieler oder wie Mannschaftsteile am Anfang der Saison irgendwie zusammen connecten und dann irgendwie über 2-3 Monate das so mitbegleitest und dir anschaust, dann siehst du halt, dass da einfach unheimlich gute Arbeit geleistet wird und dass er es schafft, Spieler nochmal auf ein anderes Niveau zu bekommen und dementsprechend auch die ganze Mannschaft. Ohne dass es so scheint, dass er irgendwie unheimlich viel dazu holt. Oder ich meine, das ist ja auch ein Weg, ne? Du bist Trainer und hast dann irgendwie eine genaue Vorstellung, welche Art von Spieler dir jetzt helfen und gehst dann auch über Scouting und über Transfers. Aber er ist halt ein Typ, der dann das, was er vorfindet, daran halt arbeitet und innerhalb kürzester Zeit auch schafft, Entwicklungsschritte zu gehen.
Kann man denn jetzt auch vielleicht mal fernab von den ganz großen Trainern, den ganz großen Namen, die halt sicherlich alle eine unterschiedliche Prägung auch haben, aber sagen, das macht den typischen argentinischen Trainer aus, auch im Vergleich zu einem deutschen Trainer, oder kann man das nicht sagen? Also Frage an euch beide gerichtet.
Ich glaube, dass der Argentinier erstmal per se sehr charismatisch ist und einfach aufgrund der Lebensumstände, die vorherrschen in Argentinien, sehr resilient und sehr kreativ ist. So, das sind ja so Sachen, die wir aus Deutschland, wenn man es jetzt mit Deutschland vergleicht, die kennen wir ja gar nicht so. Also dieser, sagen wir mal, dieser Hustle, Day-to-Day-Hustle, Existenz, Ängste und alles. Oder eine Wirtschaft, die komplett auseinanderbricht, Hyperinflation und diese ganzen Sachen. Das ist ja für einen Argentinier normal. So. Oder wenn du, viele der heutigen Trainer waren ja selbst mal Profis und vielleicht kommen wir da später auch nochmal dazu, wie das wirklich ist, wenn du Jugendspieler bist in Argentinien, wo du dann vielleicht irgendwie 2-3 Stunden am Tag, wo du, weiß ich nicht, musst um 4 Uhr morgens aufstehen, damit du irgendwie zum Training kommen kannst, auch vor der Schule. Und dann irgendwie durch die ganze Stadt fahren musst und irgendwie machst du mit dem Bus und hast kein Geld oder gibt da tausende dieser Geschichten, so, ne? Oder die Mutter nimmt dich auf dem Fahrrad mit, so wie bei Di Maria. Und dieses Überwinden von Problemen und diese dadurch, was du dadurch lernst, so das kann dir ja keiner mehr nehmen und das projizieren die halt da später, so, ne? Das leben die halt vor. Und auch jetzt, man sagt ja immer so, der Lateinamerikaner hat eine gewisse Lebensfreude. So. Und das stimmt auch total, aber der charismatischste unter den ganzen Latam-Leuten ist immer der Argentinier. Das ist immer der Ausgebuffte, das ist immer der Kreativste und der immer noch einen Trick in der Tasche hat. So. Und viele der Spieler, ob das jetzt, ob die unter Bielsa oder Cholo Simeone oder Gachardo oder wie die alle heißen, ey, die lieben ja ihre Trainer. Die gehen ja mit denen, ähnlich wie bei Klopp. Klopp ist ja auch so für einen deutschen Trainer auch so ein Spezialfall, ne, der die Leute irgendwie packt, so persönlich. Und das können die alle. Vielleicht nicht alle, aber das ist so, wenn wir über einen Prototypen argentinischen Trainer reden, ey, die gehen für ihren Trainer durchs Feuer. So. Und das macht die so stark, glaube ich.
Ich glaube auch, ein Vorteil, den die argentinischen Trainer haben, ist, dass sie relativ früh auch, ich sag mal, aus ihrem gewohnten Umfeld dann ausgehen. Ne? Also wenn du siehst, wie viele argentinische Trainer einfach im Ausland auch arbeiten und dadurch sich natürlich auch immer weiterentwickeln. Ne? Also das ist ja auch der normale Ansicht, der sagt, irgendwie so ein Auslandsaufenthalt, nochmal eine andere Kultur, eventuell auch eine andere Sprache, auch einen anderen, jetzt auf Fußball bezogen, ganz anderen einen Stil des Fußballs irgendwie kennenzulernen, hilft dir ja auch und dadurch entwickelst du dich ja auch weiter. Wenn du jetzt, sagen wir mal, als junger argentinischer Trainer bist, dann vielleicht 2 Jahre in Brasilien, gehst dann nochmal nach Mexiko und hast dann vielleicht die Chance, den Sprung nach Europa zu machen, über Italien, Spanien, wohin auch immer. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz große Stärke, dass die Argentinier einfach dann nochmal ganz viele Einflüsse von anderen Kulturen, von anderen Ländern mit aufnehmen können in ihrer Welt.
Das ist sehr interessant, auch gerade dieser Punkt mit der Anpassungsfähigkeit, denn gerade bei der Podcast-Aufnahme zum Thema Spanien hatte ich auch das Thema, dass mein Gast Tim Stegmann sagte, dass er auch sieht, gerade bei dem baskischen Trainer, dass das die anpassungsfähigsten Trainer sind, auch einfach, weil das in deren DNA, in dieser Basken-DNA ist, wie man damit umgeht, mit dem, was man hat, diesem Regionenschatz und. Und das wiederholt sich jetzt auch so ein bisschen. Und ja, gerade aus Trainersicht ist Anpassungsfähigkeit, ich glaube, im Profifußball gefühlt noch mal wichtiger als irgendwie im Jugendfußball, weil im Jugendfußball, wenn du da länger bleibst, da wiederholen sich viele Geschichten. Klar, eine U15 ist anders anzugehen als eine U19, muss sich schon anpassen, aber im Profifußball unterschiedliche Vereine, unterschiedliche Traditionen, unterschiedliche Philosophien, ist das ja was, wo du dich immer wieder darauf anpassen musst, ohne deinen eigenen Kern, der dich als Trainer ausmacht, der dich als Trainer dorthin gebracht hat, wo du bist, ja dann auch verlierst. Und das ist eigentlich auch das Spannende. Und da werden wir auch in Teil 2 der Podcast-Aufnahme nochmal ansetzen, wenn wir nochmal konkreter über große argentinische Trainer sprechen, auch aus der Vergangenheit, Weltmeistertrainer, Lionel Scaloni ja auch schon angesprochen, aber auch die beiden großen, bekannten, früheren Trainer César Luis Menotti und Carlos Bilardo. Wir werden aber auch über die Ausbildung in Argentinien sprechen, über Jugendfußballer. Andreas, du hast es eben schon ein bisschen angeteasert, was die auf sich nehmen müssen. Da sind wir auch wieder beim Thema Resilienz. Also viele spannende Faktoren. Bis dahin, da lohnt sich nochmal einzuschalten und reinzuhören in Teil 2. An der Stelle erstmal danke an euch und ich bin schon gespannt, welche Details und vor allem, wie viel Mate, Andreas, du in Teil 2 trinken wirst. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Tschüss.